24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Josephine Streden ist zu Gast im Podcast 24/7.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Streden, ich habe zu Beginn gedacht, wir beginnen mit einer ultimativen Lobhudelei. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Ultimative Lobhudelei habe ich aus einer alten, schönen Fernsehsendung Zimmerfrei, kam vor 20, 25 Jahren, Christine Westermann, Götz Alsmann hochverehrt. Die haben das eigentlich gemacht, weil sie einen WG-Mitpartner gesucht haben und dann hat ein Bekannter immer sozusagen die ultimative Lobhudelei gemacht. Sie dürfen das mal über Ihren Job machen. Ultimative Lobhudelei, feuerfrei.
Das fällt mir gar nicht schwer. Also ich liebe meinen Job. Ich bin ja Psychologin vom Grundberuf und arbeite in der Ambulanz für Geschlechtsdysphorie. Das heißt, ich arbeite in einem Team mit KollegInnen, wo wir den ganzen Tag Familien begrüßen dürfen mit Kindern, die Fragen und Themen und auch Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität haben. Eine Gruppe von Menschen, die total belastet sein kann durch dieses Erleben und wo eine Begleitung eine wahnsinnige Veränderung der Lebensqualität hervorrufen kann. Und das ist in dem therapeutischen Arbeiten gar nicht immer der Fall, ne, dass man schnell so eine Erleichterung auch erzielen kann. Und in dem Beruf, in dem wir arbeiten, können wir wirklich Menschen, die hoch belastet sind, eine wahnsinnige Kehrtwende erreichen in deren Lebenszufriedenheit. Und das ist ein sehr schöner Prozess, also in vielen Fällen.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt und ich will es nochmal versuchen, komplett zu machen. Sie müssen mich korrigieren, falls ich falsch bin. Sie arbeiten als Psychologin in der Ambulanz hier am Kinderzentrum für Geschlechtsdysphorie, Geschlechtsinkongruenz und Variante der Geschlechtsentwicklung im Kinder- und Jugendalter. Jetzt habe ich überlegt, wenn Sie mir mal vielleicht so eine Definition des Ganzen geben könnten, selbstverständlich fachlich korrekt, aber so, dass ich es auch verstehe. Was heißt das eigentlich?
Geschlechtsidentität ist unser Erleben von Geschlecht. Das ist unabhängig von unserem Körper. Wir haben, also wir werden alle mit einem Körper geboren und bei Geburt wird uns ein Geschlecht zugewiesen. Meistens männlich oder weiblich, obwohl Menschen auch mit einer Vielfältigkeit von Geschlecht geboren werden. Das nennt man dann intergeschlechtlich. Aber das körperliche Geschlecht kann abweichen von dem, wie ich mich empfinde in meiner Geschlechtlichkeit. Wenn das passt, ich bin bei Geschlecht zugewiesen weiblich und ich fühle mich auch weiblich, dann bin ich ein Cis-Mensch, eine Cis-Frau. Wenn das aber nicht passt, dann gibt es eine Inkongruenz, also ein Ungleichgewicht oder eine Ungleichheit, eine Unstimmigkeit zwischen meinem Körper und meinem Erleben auf das Geschlecht bezogen. Das muss kein Problem bringen. Ne? Das heißt nicht immer, dass eine Inkongruenz ein Leidensdruck wird, aber das kann zu einem großen Leidensdruck werden.
Da überlege ich, weil ja Kinder- und Jugendalter, da ist ja ein spannender Punkt, so bis ich mich angefangen habe, mit dem Thema nochmal zu beschäftigen, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, hätte ich gedacht, okay, das ist ein Thema, was im Jugendalter vielleicht auftaucht und bis man aber so weit ist, dass man sagt, ich will da auch drüber sprechen oder ich will mich damit beschäftigen, ist man vielleicht ein bisschen älter. Jetzt machen Sie das zu einem ja sehr frühen Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass ja Kinder eigentlich davon leben, dass sie in einem stimmigen Umfeld groß werden und eigentlich das Gefühl haben, mit mir ist alles in Ordnung. Die Patientinnen und Patienten, mit denen sie arbeiten, kann ich jetzt mir vorstellen, dass sie ja von sich aus wahrscheinlich aber irgendwie dann merken, na, mit mir stimmt etwas nicht oder es ist was nicht in Ordnung, aber ich kann das gar nicht benennen. Denn Kinder werden ja wahrscheinlich nicht hinsetzen und sagen, ich weiß, was ich habe, ich habe eine Geschlechtsinkongruenz. Da werden ja die wenigsten Patientinnen sagen.
Das stimmt.
Wie stelle ich mir das vor? Wie kommt man zu Ihnen und wer kommt da wie, auf welche Weise?
Tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir behandeln mittlerweile bis 21, aber von Kindesalter an. Ich habe ganz, ganz kleine Patienten, die kommen.
Wie klein sind die? Also um das mal
die zu sind so, also die Jüngsten sind zwischen 3, 4, 5, also richtig Kita-Alter. Genau, bis zur Volljährigkeit. Genauso wie Sie das sagen, ist eigentlich schön. Also ein Kind hat meistens ein Gefühl von, also ich bin einfach ich so und die werden ja auch. Und auch erstmal eine Geschlechtszugehörigkeit, also erfährt man im Laufe des also größer Werdens, das hat man so mit 2, 3 entwickelt sich das. Das, was sozusagen die Unstimmigkeit aufruft oder deutlich macht, ist meistens das Umfeld, wenn die so klein sind. Also, dass die von außen so ein Feedback kriegen, so wie du bist, nimmst du dich zwar wahr, aber wir finden das irgendwie komisch. Mhm. Also ein kleiner Junge, der mit einem Rock in der Kita rumrennt, der kriegt relativ schnell zu hören, dass das vielleicht im besten Fall okay ist, aber schon irgendwie anders, als man das denkt oder wie es laufen sollte vielleicht. Genau, deswegen sehe ich im Kindesalter viel, viel mehr Kinder, die geburtsgeschlechtlich männlich sind und aber vielleicht da eben das nicht passt oder das hinterfragt wird oder da ein Prozess läuft. Das dreht sich um im Jugendalter, weil die sehe ich ja auch. Also ich sehe nicht nur die Kinder, die ganz, ganz früh zu mir kommen. Ich sehe auch Kinder, die so nach Eintritt der Pubertät kommen. Das sind meistens Transjungs, also Jugendliche, die weiblich geboren sind und sich aber männlich fühlen. Weil bis dahin die oft gut durchkommen, also so ein buschikoses Mädchen, was gerne Fußball spielt, kurze Haare trägt, damit kommt unsere Gesellschaft schon ganz gut klar. Da sind Geschlechtsstereotypen aufgeweicht. Wenn der Körper sich aber entwickelt und dann entsteht eine Brust und eine Periode setzt ein, das ist der Moment, wo meistens die Jugendlichen selber merken, boah, damit komme ich gar nicht zurecht. So wie es vorher war, ging ganz gut. Ne? Ich war mit mir vielleicht fein oder einigermaßen das Umfeld auch, aber puh, das macht so sehr deutlich, du hast einen weiblichen Körper und dann gibt es manchmal eben auch Probleme damit.
Wenn die Eltern gerade mit den kleinen Kindern kommen, aber ja wahrscheinlich auch die Jugendlichen noch begleiten, was sind da so die Themen, die ihnen begegnen? Ist es hauptsächlich das Thema Verunsicherung und wie gehen wir jetzt damit um und was ist sozusagen, was können sie als, also es gibt ja wahrscheinlich nicht die Patentlösung im Sinne von, wir haben eine Kristallkette und können lösen, sondern es ist immer ein individueller Prozess, aber wie erleben sie das, wie beschreiben sie das?
Unsicherheit ist genau das Wort. Also auf allen Seiten ist eigentlich Unsicherheit das große Thema, was auch zurückhält, wenn Menschen helfen wollen oder irgendwie begleiten wollen und unterstützen wollen. Da unterstütze ich diese Menschen, also ob das Sorgeberechtigte sind, Begleitpersonen, Kiten, Schulen, da habe ich schon alles irgendwie hier gehabt und da hilft, nochmal klar zu benennen, dass das Ergebnis offen ist. Also so eine Entwicklung darf in jede Richtung gehen. Und das so, wie es aber gerade beschrieben wird von dem Kind, dass das wichtig ist, das ernst zu nehmen und da mitzugehen. Das kann man machen, ohne auch irgendwie da sehr aufgeregt mit zu sein. Aber wenn ein Kind irgendwie von sich aus anspricht, dass es zum Beispiel mit einem anderen Namen angesprochen werden möchte oder sich aktuell irgendwie als Mädchen zum Beispiel fühlt, dann würde ich immer empfehlen, da mitzugehen. Ohne dass das bedeutet, und da haben halt viele Angst vor, dass man dann so einen Weg zementiert, in den das dann geht. Da haben viele Angst vor, bedeutet das, dass ich das dann so mitdeterminiert habe, mitbestimmt habe. Aber das ist es eben nicht. Und das erkläre ich, dass erst in dem Moment, wo das Kinder für sich erleben dürfen, weil das Umfeld da mitgeht und zum Beispiel sagt, ist in Ordnung, ich gehe mit deinem selbstgewählten Namen mit oder ich spreche dich mit dem Personalpronomen an, was du dir gerade wünschst, dass die dann in so einen Erlebensraum kommen und für sich spüren können, passt das oder auch passt das nicht. So.
Ah ja, also das finde ich nochmal das Spannende, dieser Weg der Identitätsentwicklung, wo ich gar nicht weiß, ob wir jemals sagen können, rein wissenschaftlich, ob es einen Punkt gibt, wo man sagt, jetzt ist das eigentlich abgeschlossen oder ob das eine lebenslange Entwicklung ist, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich merke es so zwei Seiten in mir. Diese eine, wo ich sage, da gibt's so diesen Punkt oder diese Stimme, die sagt, na ja, mit drei, was soll denn da ein Kind wissen und ist das nicht alles ein bisschen früh? Und dann aber auf der anderen Seite, na gut, gerade in dieser Identitätsentwicklung und der sexuellen Identitätsentwicklung, ja, es hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, früh anzufangen, um das Kind darin zu begleiten und zu gucken. Ist das so ein, können Sie die zwei Stimmen nachvollziehen oder?
Ja, total. Also machen wir es zu groß oder verpassen wir den Moment, wo wir gut unterstützen? So vielleicht, wie Sie es meinen?
Ja, genau. Also ja, ich merke ja, es wird von Ihnen eine ganz große Behutsamkeit abverlangt letztendlich auf diesem Weg, weil ich will es mal nochmal anders aufmachen. Man könnte ja auch etwas spöttisch und ein bisschen, das mache ich jetzt mal etwas bewusst überspitzt auf Stammtischniveau sagen, naja, das ist doch jetzt ein Hype, was ihr hier macht. Plötzlich haben alle ein Problem mit ihrer Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Und jetzt merken wir schon in den ganz kleinen Ansätzen, wo wir hier drüber sprechen, das wird dem Thema ja längst nicht gerecht und längst nicht den Menschen, die damit ja häufig einen Weg gehen und ja auch einen Leidensweg, wo sie merken, irgendwas passt mit mir nicht. Kann man das denn zahlenmäßig überhaupt einordnen, also und sagen, ja, wir haben da schon auch ein Thema, was immer größer wird, weil das ja auch letztendlich eine Ambulanz rechtfertigt? Mhm. Oder sagen Sie, naja, in Zahlen ist es nicht alleine aufzuwiegen, es ist vielleicht auch nur eine sehr kleine Zahl im Vergleich und dennoch wichtig?
Also es ist eine kleine Zahl, es gibt das ist total schwierig, das in wissenschaftliche Daten zu gießen, weil es einfach so wenig Studien darüber gibt, wo fange ich an zu gucken, wann ist jemand in welcher Geschlechtsidentität, wie erfasse ich das und wie kriege ich diese Population. Also es sind total schwierige Prozesse, das so in Zahlen zu fassen. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität, die DGTI, die hat das mal versucht. Das sind so Schätzungen mit 0,6% Prävalenzen. Das Deutsche Ärzteblatt hat das mal mit 2-3% Prävalenzen abgebildet fürs Kinder- und Jugendalter. Wir haben 230 Familien, die wir mittlerweile begleiten. Wir sind erst seit 2 Jahren da. Mhm. Die kommen aus ganz Deutschland. Wir haben Familien, die kommen aus Berlin angefahren, weil die Versorgung, die vor Ort da ist, die gibt's ja in Berlin, die total voll sind. Mhm. Wir haben Familien, die aus Norddeutschland kommen, also oder auch Familien, die nach Umzügen weiterhin bei uns angebunden bleiben wollen, weil das so wenig Versorgung gibt. Also es ist einerseits eine relativ kleine Gruppe. Andererseits ist die sehr, also ist die wirklich hoch belastet, dass wenn die unbehandelt bleiben, diese Menschen, dass die einfach eine wahnsinnig hohe, also die haben eine 40% höhere Wahrscheinlichkeit für begleitende psychische Belastung, die als Reaktion auf diese Dysphorie kommen. Also da zählt Suizidalität, Selbstverletzung, soziale Phobien, Depressionen, Essstörung. Das sind wirklich Sachen, die als Reaktion auf diese Dysphorie entstehen und wo also eine sehr, sehr belastete Gruppe von Menschen und darunter, also das als Folge haben. Und so bin ich übrigens auch dazu gekommen. Ich habe lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Mhm. Und da habe ich Dienste gemacht, so 24-Stunden-Dienste, wo man immer halt Leute aufnimmt, die gerade in einer großen Lebenskrise sind. Und dann habe ich Patienten getroffen, die suizidal waren, wo sich im Verlauf der Behandlung rausgestellt hat, die hatten jetzt nicht irgendwie was sonst klassisch zu einer Suizidalität vielleicht führt, sondern die hatten ein Thema mit Geschlechtsidentität und die haben so viel Diskriminierung erfahren und so viel Leidensdruck gehabt, dass die darüber suizidal geworden sind. Und dann habe ich angefangen dazu, mich zu erkundigen und zu gucken, wo kann man denn hinüberweisen, wer behandelt denn, und gemerkt, wie wenig sozusagen Behandlungsangebot da ist eigentlich.
Das ist ein Ball, den ich gerne mal aufnehme. Sie haben ja Psychologie studiert, sind Psychologin. Der Weg zur Sexualtherapeutin ist ja kein Automatismus wahrscheinlich. Wie hat sich das denn ergeben? Wie ist denn Ihr beruflicher Werdegang?
Also ich bin vom Grundberuf Psychologin und dann habe ich die Sexualtherapeutenausbildung gemacht, auch bei den Kollegen in Hamburg von der DGTI, und das ist tatsächlich daraus geboren, ne, dass ich Patienten in diesen Notsituationen kennengelernt habe und gemerkt habe, wie verändernd ein BehandlerInnen-Netzwerk sein kann für diese Menschen. Das hat mich einfach berührt, dieser große Leidensdruck auf der einen Seite und irgendwie auch ein Gefühl von, wieso kann denn nicht einfach jeder sein, wie man ist? Mhm. Also das ist auch meine therapeutische Haltung. Es ist eigentlich was Grundhumanistisches, ne, dass man irgendwie jemanden so akzeptiert, wie die Person ist. Also und genau, ich glaube, das ist das, was mich auch an diesem Beruf und an dieser Arbeit so hinzieht, weil das ist meine Grundhaltung im Arbeiten.
Also da bin ich ganz bei Ihnen, zu akzeptieren, wie sie ist. Und ich habe gerade überlegt, ob es eigentlich noch viel mehr ist, eine Person darin zu begleiten, rauszufinden, wer oder was sie ist. Weil sie es ja offenbar selber noch nicht so, mindestens in Bezug auf die geschlechtliche Identität weiß. Also ich würde ja von mir sagen, ich weiß manchmal vielleicht auch nicht immer, wer ich genau bin, in anderen Zusammenhängen und Bereichen.
Das haben Sie auch schon gesagt, eine Identität ist ja nichts Festes. Also so unser Gehirn ist bis ins hohe Alter, also Neuroplastizität nennt man das, ne, dass sich immer noch auch Strukturen im Gehirn verändern und anpassen können. Die ist natürlich sehr, sehr hoch, wenn man klein ist. Mhm. Aber das hört nicht auf, irgendwie mit 18 oder mit 21. Mhm. Das heißt, irgendwie so ein Identitätsprozess, man hat immer mal Phasen, in denen man irgendwie was mag. Aber ein inneres Gefühl zu mir ist schon was sich entwickelt und dann überdauert, also persistiert, nennt man das. Ja. Und das begleite ich, genau, weil das ist nicht immer da. Ne? Also wir haben ja gefragt, wie kommen die zu mir? Manchmal kommen Leute oder Kinder und Familien und die haben schon eine ganz klare Idee irgendwie hier und das und also darum geht es und damit habe ich vielleicht eine Schwierigkeit oder nicht. Das ist nicht immer ein Leidensdruck. Manchmal kommen Kinder oder Jugendliche oder Familien zu mir und die sagen, ich merke, ich beschäftige mich damit und ich würde das gerne rausfinden. Mhm. Also ohne, dass das dramatisch ist. Und das ist auch also ein schöner Prozess, das zu begleiten, ne? Also und irgendwie auch zu gucken, was hilft dir denn dabei? Weil das ist super unterschiedlich, was der eine irgendwie hilfreich und stimmig für sich erlebt und die andere Person nicht.
Mhm. Mhm. Schicken Sie auch mal jemanden weg im Sinne von sagen, nach 2, 3 Sitzungen, nee, ich glaube, ihr seid da auf einem Holzweg ist jetzt vielleicht ein bisschen der falsche Satz, aber vielleicht habt ihr euch doch ein bisschen von was anstecken lassen. Also gehört das auch zum Teil Ihrer Arbeit oder Verantwortung oder ist das eher verschwinden, sondern die, die kommen, da ist eigentlich auch immer ein Weg vorgezeichnet miteinander?
Also was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir prüfen, ob es irgendwie andere BehandlerInnen gibt, die wichtig sind, da zu integrieren. Also wenn jemand psychisch total auffällig ist und noch begleitende psychische Belastung hat, dann empfehlen wir immer, dass auch das nochmal therapeutische Anbindung stattfindet oder auch gegebenenfalls eine stationäre Behandlung geplant werden muss. In akuten Krisensituationen schicken wir auch immer, dass das abgeklärt werden muss. Manchmal muss ein Jugendamt mit installiert werden. Da sind wir echt auch transparent, dazu zu sagen, wir nehmen dich gerade so wahr, wie du bist und das ist das Thema, das darf hier sein. Und gleichzeitig nehmen wir dich aber als ganzen Menschen wahr und nicht nur in so einer Scheuklappe, dass es nur um Geschlechtsidentität geht. Und das und das und das sehen wir, braucht es aber auch damit, also das zwingen wir natürlich niemanden auf, aber das ist eine transparente Empfehlung, wo wir sehen, okay, das braucht's. Also wir sehen zum Beispiel häufig Kinder, wenn ein Transjunge im jugendlichen Alter zu uns kommt, dann passiert es auch, dass sie zum Beispiel eine Problematik mit Anorexie haben, weil zum Beispiel ein sehr dünner Körper ganz wenig Brust hat und ein sehr dünner Körper irgendwann auch die Produktion von Sexualhormonen aufhört und dann zum Beispiel Periode ausbleibt, Sachen, die ja sehr, sehr belastend sind unter anderem. Und dann ist es aber wichtig, auch mit aufzuklären und auch mit zu begleiten und anzuregen, sich diesbezüglich auch Unterstützung zu suchen und gleichzeitig auch das Thema Geschlechtsidentität mit zu behandeln. Ich habe manchmal auch natürlich Jugendliche, die Identität als ein Thema von, also wenn ich auf der Suche nach Identität bin, suche ich ja identitätsstiftende Sachen, ob das jetzt Musik, Klamotten oder eben Geschlechtsidentität ist, ist ja fair enough. Also darf man ja auch mit ausprobieren, aber das bleibt nicht. Also ist es nicht mein Thema. Das Leben ist, also das ist kein lustiges Leben, nicht heteronormativ zu leben. Also nicht sozusagen, ich werde von außen gelesen als Frau und man erkennt mich aber, ich komme da mit einer tiefen Stimme daher, da kriege ich so viel diskriminierendes Feedback, das macht kein Mensch aus Spaß und Tollerei, also aus, weil es ein Hype ist und cool ist. Dafür ist es nicht cool genug. Die Waage hält sich da nicht.
Ja, also das wird mir gerade nochmal klar, was diese ja jungen Menschen, kleinen Seelen wirklich ja auch auf sich nehmen, um einen Weg zu finden, das für sich stimmig zu kriegen und vielleicht, wenn es gut geht, wenn ich es jetzt mal so höre, an einem Punkt irgendwann zu sein, zu sagen, jetzt fühlt sich's stimmig an für mich und so kann ich in mir und in meiner Umwelt gut leben. Mhm. Das ist ja, das, wir haben es ja gerade gehört, was das auch für Begleiterscheinungen haben kann, wenn es unbehandelt bleibt und was es für Mechanismen gibt. Also einen wahnsinnigen Weg, den diese Menschen auf sich nehmen und dann eher an der Behandlung auch ein Weg, wo man schon ahnen kann, also wenn es nur ein Hype wäre, würde man es wahrscheinlich abbrechen und sagen, ah nee, das will ich jetzt nicht alles auf mich nehmen.
Auf jeden Fall.
Das wird sich kristallisieren.
Und um Ihre Frage zu beantworten, ich schicke die nicht weg. Ne? Mhm. Also ich finde das wichtig, dass das da sein darf. Also auch, dass man darüber spricht und das auch hinterfragt. Also ist das, also was gibt dir das gerade und sind das Sachen, die du vielleicht auch woanders gerade, also andere Themen hast, aber die dürfen bleiben und die dürfen das gemeinsam rausfinden. Und wenn es nicht das Thema ist, dann bleiben die nicht. Entweder haben die dann keinen Bedarf mehr und machen keine Termine mehr oder die merken irgendwie, vielleicht ist es jetzt gerade nicht so im Vordergrund. Also da schicken wir keinen weg, sondern eher, wenn es Unklarheiten gibt, dann gucken wir da gemeinsam hin.
Sind Sie in dem Bereich eigentlich auch ein bisschen Pionierin in dieser Arbeit? Frage ich mich gerade. Also es gibt, weiß nicht, wie lange dieses Thema schon in der Medizin, in der Forschung überhaupt ein Thema ist. Es klingt mir alles noch sehr neu.
Dass das so ein Fokus sein darf, das ist noch gar nicht so lange. Also ich persönlich bin keine Pionierin, weil ich habe ja auch gelernt sozusagen, deswegen, das waren Leute vor mir. Aber Frau Knipsche, die ja die Leitung ist, Herr Jorch, der bei uns im Haus der Endokrinologe ist und ich, wir haben sozusagen auf einzelnen Positionen gearbeitet und wir haben zu dritt gesagt, es kann doch nicht sein, dass es in Bielefeld keine Versorgung gibt und immer nur so einzelne Kleckerstationen gibt. Und daraufhin haben wir gesagt, es wäre doch so toll, wenn es in Bielefeld eine Sprechstunde, eine Ambulanz gäbe, wo wir gemeinsam wie Kinder und Jugendliche versorgen könnten und Familien beraten könnten. Und insofern sind wir Pioniere und das EVKB auch, dass die diese Stelle geschaffen haben und dass die auch das wachsen lassen. Ne? Also das gab es vorher nicht. Die ist entwickelt worden dafür, dass ich hierher kommen durfte und das aufbauen durfte, gemeinsam mit meinen Kollegen.
Sie sind für diese Stelle hier nach Bielefeld gekommen. Darf ich fragen, wo kommen Sie her?
Also ich bin gebürtige Berlinerin, aber ich bin...
Man jetzt gar nicht so, da.
Nee, genau, es wird mir oft tatsächlich abgesprochen, weil ich das, weil ich nicht so Berliner...
Ich wollte Sie nicht gleich
abbrechen. Nee, ich sage immer noch Jetze, das sind so die Sachen, aber Berlinern tue ich tatsächlich, wenn ich in Berlin bin, dann schleicht es sich manchmal durch, aber ich liebe so lokale Dialekte und ich lebe jetzt schon ganz schön lange in Bielefeld und deswegen fange ich auch an, so Sachen wie Öseln zu sagen, was ich total charmant finde.
Kommst du weg?
Aber das finde ich ganz schrecklich.
Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Also ich war nicht aus Bielefeld und da hatte ich die schöne, wenn ich so viel Zeit nehme und so die schöne Geschichte erlebt, dabei habe ich mit einem Polen gesprochen, der sprach auch gebrochen Deutsch und fragte mich, wo kommst du weg? Und ich habe dann hinterher gesagt, der hat lustig Deutsch gelernt. Der wollte mich fragen, wo kommst du her? Und hat gefragt, wo kommst du weg, bis ich verstanden habe. Man sagt es hier so.
Ich habe aber vorher schon in Bielefeld dann gelebt. Ich bin fürs Studium hergekommen, weil Bielefeld neben Bremen eine von den einzigen beiden Unis in ganz Deutschland war, wo man sich schon auf Kinder und Jugendliche im Studium spezialisieren konnte. Und das war mir klar, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte und auch therapeutisch arbeiten möchte. Also das habe ich vorhin vergessen. Ich bin auch Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Genau. Und habe aber, wie gesagt, lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Salzuflen gearbeitet. Und dann für diese Stelle hier sozusagen das, da bin ich hergewechselt, ja.
Ich muss jetzt mal etwas indiskret fragen, Sie müssen es ja nicht beantworten. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Ich denke gerade, Sie sind noch so jung, wann haben Sie das denn alles schon gemacht?
Ich bin 38.
Ach.
Sieht man mir nicht an.
Nein, gut, ich will jetzt nicht so schleimen, aber nein, man sieht sie nicht an. Also Sie haben schon eine ganze Menge Berufsbiografie.
Das nehme ich gerne als Kompliment.
Ja, danke. Genau. Also ich habe gerade noch mal ein schönes Plädoyer für Bielefeld gehört, weil das offenbar neben, welcher Stadt war es noch? Es war Bielefeld und...
Bad Salzuflen, das Klinikum Lippe, da habe ich vorher gearbeitet.
Nee, wo Sie das studieren, das war nur hier möglich.
Bremen.
Bremen, ja, das wusste ich gar nicht, dass das hier wäre so eine Exklusivstellung. Haben, aber...
Bielefeld ist super fürs Psychologiestudium, kann ich echt
Wir wollen ja auch immer am besten für diese Stadt werben, die, wie ich neulich in einem Podcast gehört habe, eine unterschätzte Stadt ist.
Ich bin ja auch Wahl-Bielefelderin. Ja. Ne? Das ist, also ich habe ja gesagt, ich komme aus Berlin, da kriege ich auch häufig so wieso
genau,
bleibst
da wollte ich nämlich nochmal
Bielefeld
anknüpfen, weil es fiel mir gerade ein. Ich dachte, so eine kleine ultimative Lobhudelei auf Bielefeld könnten Sie auch nochmal loslassen. Nein, aber ich habe schon eine Grundidee. Ich kann mir vorstellen, Berlin ist eine schöne Stadt und so weiter, aber man lebt ja wahrscheinlich auch dann in seiner Bubble und in den Bereichen, wo man ist. Also bei aller Großstädtigkeit ist man ja meistens auch in den Kiezen unterwegs.
Ja, genau. Wie
lange sind Sie jetzt schon in Bielefeld?
Mit Anfang 20 bin ich hergezogen.
Das heißt, es wird langsam volljährig. Was tut Ihnen denn gut in dieser Stadt? Was gefällt Ihnen denn hier?
Als ich studiert habe, habe ich zum Beispiel so gedacht, wie kann das sein, dass Leute aus unterschiedlichen Städten abends zum Feiern in den Zug steigen und in eine andere Stadt fahren? Das war mir unvorstellbar. Und dann habe ich verstanden, ach so, die sind nur eine halbe Stunde unterwegs. Das ist, wenn ich von Pankow nach Spandau fahre.
Wollte gerade sagen, das macht man doch in Berlin
noch
auch.
Länger.
Aber, ja.
Ich liebe in Bielefeld, dass alles sehr, sehr nah ist. Also mein Wohnort, die Kita, Schule, was auch immer, mein Arbeitsplatz, das ist wirklich in einem Dreieck. Damit komme ich mit ganz kurzen Wegen, ganz viel Lebensqualität. Ich habe hier den Wald vor der Nase und einen Garten, das ist alles, wenn ich das in Berlin wollte, dann wäre das nie so nah beieinander. Und das macht, finde ich, so den Alltag sehr, sehr entspannt. Gleichzeitig, wenn ich nach Berlin komme am Wochenende, denke ich, ach ja, krass, stimmt. Das sind auch alles Sachen, die man erleben kann. Aber unter der Woche, vom Montag bis Freitag, vermisse ich das nicht.
Ja, das ist ja, also es klang jetzt gerade auch durch, dass Sie Familie haben und Kinder haben. Wenn Sie von Kindergarten gesprochen haben, das merke ich, das verändert sich ja auch mit der Zeit. Berlin ist sicher zum Studieren, also Bielefeld auch, aber so diese noch eine Stadt, wo man was erleben will. Wenn man Familie hat, verändert sich das ja. Da freut man sich auch über etwas Begrenzteres und über kurze Wege.
Auf jeden Fall.
Ich habe mich noch gefragt, wenn wir nochmal zu Ihrer Arbeit zurückkommen, gibt es etwas, wo Sie sagen würden, jetzt ist ein Weg für mich therapeutisch erfolgreich gewesen, da ist was gut gelungen. Können Sie das so sagen? Wann würden Sie das sagen?
Das würde ich sagen, wenn meine Patienten das sagen. Mhm. Also wenn meine Patienten sagen, da fühle ich mich jetzt wohl, dann ist das erfolgreich gewesen. Und tatsächlich ist völlig egal, welcher Weg dahin geführt hat, ob das jetzt eine Gespräche waren, die dahin geführt haben, ob das ein Outing ist, was ich mit begleitet habe, ob das ein Name ist, den sich das Kind der Jugendliche ausgesucht hat, ob das Familiengespräche sind, wo vielleicht auch kritische Stimmen gehört wurden und auch einen Prozess gemacht haben, weil also ja nicht nur, ich spreche auch die ganze Zeit nur von Transkindern, das ist ja nicht die einzige Gruppe, die wir sehen. Wir sehen ja auch nicht-binäre Menschen oder auch intergeschlechtliche Menschen, also grundsätzlich alles, was mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber wenn das geholfen hat, also wenn das zum Beispiel geholfen hat, dass ich ein Familiengespräch gemacht habe und Eltern zum Beispiel jetzt nicht das Fotobuch zum Geburtstag schenken, wo noch immer der rechtliche Name drin steht, sondern halt der Name, mit dem das Kind gerufen werden will und das Kind oder der Jugendliche da sitzt und sagt, das war so ein schöner Moment, dann ist das ein erfolgreicher Weg. Der geht auch noch weiter, aber das mache ich fest an den Menschen, wie die sich fühlen.
Es ist ja auch, habe ich den Eindruck, eine therapeutische Leistung für oder gegenüber den Eltern. Wie erleben Sie der denn? Ist es denn für einen Großteil schwer, das anzunehmen, wenn das Kind eine andere Identität hat, als es vielleicht bei der Geburt gelesen hatte? Wie ist das so?
Das ist immer schwer. Also selbst wenn man ganz, ganz akzeptieren ist, selbst wenn man das ganz früh miterlebt hat, also dann hat man so einen eigenen Weg, eine eigene Transition schon auch mitgemacht als Eltern. Aber natürlich hat man von seinem Kind eine Vorstellung, ja schon noch im Mutterleib, ne, was da fragt, jeder Mensch fragt, was für ein Geschlecht wird es. Da fängt eine Vorstellung an von diesem Kind, was ich begleiten werde bis ins Erwachsenenalter, bis zu einer Heirat, bis zur Familiengründung. Also da sind ja Gehirngespinste, wollte ich gerade sagen, aber Vorstellungen sind da einfach da, ne? Und die werden damit über den Haufen geworfen, zwangsläufig. Und sich davon auch ein Stück weit zu verabschieden, ist auch ein Trauerprozess. Und selbst bei
Ist das auch ein Trauerprozess?
Ja, auf jeden Fall. Und selbst bei ganz, ganz unterstützenden Eltern muss man denen das auch zugestehen, dass das eben schwierig ist und dass die auch darüber trauern dürfen. Und das sind die Eltern, die das unterstützen müssen. Möchten. Mhm. Es gibt natürlich auch Eltern, denen das schwerfällt oder die auch was dagegen haben. Mhm. Und auch für die ist es wichtig, dass die gehört werden, auch in dieser Sorge. Meistens ist es ja wirklich eine Sorge. In den seltensten Fällen wollen Eltern wirklich irgendwie, sind Eltern feindselig ihrem Kind gegenüber. Mhm. Das ist eigentlich der aller geringste Teil. Der größte Teil ist eine große Sorge, die dann überschwappt in, wir möchten nicht, dass du das machst. Und dann hilft es. Also wenn was hilft, dann hilft es, dem zuzuhören, das Versuchen irgendwie alle abzuholen. Das gelingt häufig, manchmal auch nicht.
Müssen Sie das einfach als einen Dissens stehen lassen oder haben Sie irgendwie eine Chance, die abzuholen? Weil das stelle ich mir noch am allerschwierigsten vor, wenn Eltern sagen, nee, wir möchten nicht, dass du das machst. Wie ist denn da überhaupt die rechtliche Einordnung? Sind Eltern bis zum 18. Lebensjahr, ist das einwilligungspflichtig und die Kinder sind davon abhängig?
Genau, also die haben das Sorgeberechtigte, ne, haben eine Gesundheitsfürsorge und müssen da zustimmen. Nicht nur zu einer Behandlung, sondern auch, falls irgendwann mal auch die Frage nach hormoneller Behandlung zum Beispiel im Raum steht oder auch rechtliche Sachen wie eine Namens- und Personenstandsänderung, darf man mittlerweile seit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ganz niederschwellig beim Standesamt beantragen, müssen aber alle Sorgeberechtigten zustimmen. Hm. Wenn Eltern wirklich sich da in den Weg stellen sollten, aber gleichzeitig eine ganz, ganz hohe Belastung bei Kindern und Jugendlichen ist, das sind Extremfälle. Die gibt es zum Glück ganz selten. Yeah. Aber in so einem Fall müsste man, nicht wir jetzt, aber das müsste an anderer Stelle geprüft werden, ob da die Gesundheitsfürsorge wirklich ausgeübt wird. Das ist ein sehr, sehr schwieriger, sehr, sehr schwierige Situation, das einzuschätzen. Aber ausschlaggebend wäre der Leidensdruck des Kindes. Und wenn ein Kind sozusagen blockiert wird, so zu leben, wie es ist, dann kann es natürlich sein, dass darüber hinaus ganz große Krisen entstehen, wie zum Beispiel auch so suizidale Krisen.
Das finde ich ja mal eine interessante Dimension. Die war mir überhaupt noch nicht bewusst. Die wird mir jetzt nochmal klar, dass es in wahrscheinlich sehr, also vielen, also sehr einzeln, aber dass das ja auch eine Frage nach Kindeswohlgefährdung sein kann,
ja,
wenn man sich als Elternteil da verweigert zu sagen, und der Leidensdruck fürs Kind ist aber so hoch. Ja, finde ich nochmal eine spannende Dimension auch.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also es ist ein richtiges Dilemma, weil ja auch Eltern eigene Grenzen haben und man kann auch nicht von Eltern verlangen, über deren Grenzen zu gehen. Auf der anderen Seite wiegt ein Kindeswohl, also was wiegt dann schwerer sozusagen? Und natürlich, wenn es eine ganz heftige Extremsituation ist, wiegt das Kindeswohl natürlich am schwersten. Aber deswegen versuchen wir, und das ist auch das Konzept, dass wir wirklich Sorgeberechtigte von Anfang an mit in den Prozess einbinden. Also wenn sich jemand bei uns meldet, dann bieten wir ein Erstgespräch an. Das können wir auch ziemlich zeitnah anbieten. Und wir laden alle Sorgeberechtigten dazu ein, von Anfang an. Und bieten denen auch innerhalb dieses Prozesses nicht nur den Kindern und Jugendlichen Termine an, sondern auch den Sorgeberechtigten, um eben wirklich sehr früh gemeinschaftlich in Beziehung zu kommen und dann eben auch so eine Prozesse gut begleiten zu können und frühzeitig auch über Vertrauen, über eine gute Beziehung, über einen guten Austausch, über gehört werden, so eine schwierigen Prozesse aufzufangen. Und viele Sorgen können auch mit Aufklärung und Informationen wirklich gelindert werden. Also wenn zum Beispiel Eltern kommen und die sagen, oh, ich habe so Sorge, dass da jetzt irgendwie Operationen anstehen, dann kann ich denen sagen, also so und so ist der Ablauf. Ne? Eine Operation ist vor dem 18. Lebensjahr gar nicht erlaubt. Das sind in ganz, ganz Einzelfällen eine Mastektomie, das ist die Abnahme der weiblichen Brust und der Aufbau des männlichen Brustprofils. Das sind individuelle Entscheidungen von den Krankenkassen, die eventuell bewilligt werden. Ansonsten sind alle geschlechtsangleichen Operationen so oder so erst nach 18. Eine medikamentöse Behandlung ist etwas, worüber wir im ersten Jahr gar nicht sprechen können. Auch da gibt es einen Fahrplan, dass wir gucken, wie es überhaupt die Geschlechtsdysphorie, gibt es begleitende psychische Belastungen? Da machen wir Diagnostik. Wir gucken, gibt es andere, die noch mit einsteigen müssen in den Behandlungsprozess oder wo wir das empfehlen. Und dann muss überhaupt so ein Alltagstest nennt das die Krankenkasse, aber dass man einfach in der selbstgewählten Rolle lebt und auch Erfahrungen macht. Ne? Passt das zu mir? Und über diesen ganzen Prozess kriegen auch Eltern dann auch ja Erfahrung. Und über diese Erfahrung, die mit ihrem Kind machen. Ah, okay, irgendwie, jetzt fängt das an, im Matheunterricht sich zu melden. War vorher unvorstellbar. Wir sind ins Kino gegangen, mit anderen irgendwie ohne Maske was essen. Also noch viele Kinder haben auch nach der Maskenpflicht noch lange Maske getragen, weil man natürlich da besser oder weniger gut eine Geschlechtlichkeit lesen kann am Gesicht. Und wenn Eltern diese Erfahrung machen, dass ihre Kinder am Alltag wieder mehr teilnehmen und auch wieder in Beziehung gehen, dann merken die, okay, dann können wir da auch besser mitgehen. Es braucht häufig eigentlich ein Verständnis voneinander. Und da versuchen wir, die Brücke zu sein.
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, münden eigentlich die Mehrzahl der Therapien oder der Wunsch dann auch in der Geschlechtsangleichung operativ unbedingt? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Nee, also ich glaube, der Prozess, das zu begleiten und wo geht es hin, das ist auch, also es gibt durchaus wirklich offene Fragestellungen, das sind Anliegen. Es gibt auch Anliegen nach einer hormonellen Behandlung, das sind auch Anliegen und da klären wir auch dazu auf und begleiten diesen Prozess und wenn sich das rausstellt, dann können wir auch dazu, das nennt sich Indikationen stellen, das sind sozusagen, das ist eigentlich ein Arztbrief, ne, der an den Endokrinologen geht und wo man halt beschreibt, dass man das Kind begleitet hat und ob das überdauernd ist und was da alles geprüft wurde. Aber, genau.
Jetzt nehme ich wahr in unserem Gespräch, dass Sie für Ihren Beruf brennen. Sie sind ja auch, haben Sie erzählt, durch die Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie darauf gekommen, wollten was überlegen, wie geht das, Lösung finden. Also es klingt nach einer großen Energie, die Sie wahrscheinlich auch ja in Ihren Begleitungen lassen, denn menschliche Beziehung und gerade therapeutische Begleitung ist immer ein großes Energiefeld, wo man auch viel lässt. Wo sind denn Ihre Ressourcen? Wo tanken Sie denn auf? Was ist denn so das, was Sie...
Ich tanke mit Familie und Freunden auf, glaube ich. Also so ist es wirklich gute Freundschaften. Ich habe viele gute Freundschaften, die ich seit meiner Jugend irgendwie habe und auch aus meiner Zeit hier in Bielefeld. Ich tanze auch total gerne. Das mache ich nicht mehr so intensiv wie früher, aber auch das ist so.
Tanzen, also machen Sie Standard und Latein oder gehen Sie?
Ja. Nee, ich gehe Salsa tanzen.
Ach, Salsa.
aber also ich habe auch, als ich studiert habe, habe ich tatsächlich, das ist ja über das Unisportprogramm kann man alles Mögliche tanzen und habe da auch alles Mögliche ausprobiert, von Ballett über Stepptanz oder, also es ist wirklich cool. Ja, so da tanke ich auch auf. Und ich sitze auch wirklich, also ich sitze einfach auch gerne zu Hause, freue mich an meinem Zuhause, bin mit Freunden. Also irgendwie so die, ich kann mich an den Kleinigkeiten des Lebens freuen. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin ein ziemlich zufriedener Mensch so mit dem, was ich habe.
Das wirkt auch so. Ja, das ist schön. Ganz zum Schluss, wo sehen Sie denn Ihre Arbeit so visionär in vielleicht, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren, oder suchen sich den Zeitraum selber aus, wenn Sie sagen, was realistisch ist?
Also wir sind gewachsen, weil auch der Bedarf gewachsen ist. Mhm. Ich konnte das gar nicht mehr alles bedienen. Deswegen haben wir seit Dezember einen neuen Kollegen, Philipp Kleine. Mhm. Das heißt, wir wachsen als Team. Erst meine Kollegin Frau Berger, die die ganze Anmeldung übernommen hat. Am Anfang habe ich jedes Telefonat geführt, jeden Termin geplant, die Gespräche gemacht. Also da sehe ich uns wachsen von Man-Women-Power sozusagen, aber wir arbeiten auch wissenschaftlich. Also ich mache Vorlesungen an der Uni, wo ich den Medizinstudierenden etwas über Geschlechtsinkongruenz erzähle, wie man ins Gespräch geht, wie man Menschen begegnet und zum Beispiel nicht nur aufruft, Herr Müller, sondern weil da irgendwie ein großgewachsener Mensch ist, sondern dass man zum Beispiel auch durchaus fragen kann, wie möchte man angesprochen werden. Mhm. Wir beteiligen uns gerade an einigen wissenschaftlichen Studien. Wir haben ja ein riesengroßes Privileg, dass wir so viele Kinder und Jugendliche kennenlernen dürfen mit diesem Thema. Das heißt, es ist sehr einzigartig in Deutschland, so eine große Kohorte zu haben. Das sind wirklich, also das kann man an einer Hand abzählen, wie viele Zentren es gibt, die so viele Kinder und Jugendliche kennenlernen dürfen mit diesem Thema. Das heißt, wir engagieren uns auch zunehmend in wissenschaftlichen Netzwerken und machen immer mehr Studien auch dazu, um eben auch diesen wissenschaftlichen Beitrag, also Kenntnisstand, Aufklärung und so dazu nochmal zu erweitern, auch um uns selber zu prüfen, ne, ist das denn alles so hilfreich, wie wir denken, wie das ist, dass wir auch da begleiten. Mhm. Und genau da sehe ich uns, also den wissenschaftlichen Anteil nochmal da 5 Jahre unterm Gürtel sozusagen haben, ein tolles Team, was da immer weiter Kompetenzen schafft. Frau Knipschut und ich planen da auch, also wir haben ja viel Austausch auch mit Niedergelassenen, weil die auch ja auch oft aufgeschmissen sind und nicht genau wissen, die würden gerne helfen, aber haben auch da keine Erfahrung, dass wir da auch die so ein bisschen mit aufklären, dass da einfach, dass das Thema mehr sein darf.
Ja, Frau Stein, schön, dass Sie da sind in dem Team, in dem Sie arbeiten, hier im Kinderzentrum, und schön, dass Sie hier gewesen sind und erzählt haben aus dieser wertvollen Arbeit. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Das war sehr nett. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.